Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit Entgeltgleichheit. Dazu begrüße ich sehr herzlich am Telefon die Politikwissenschaftlerin Marie-Christine Fischer aus Bonn. Am Mikrofon begleitet sie die für diese Sendung verantwortliche Redakteurin Karin Bergs und an der Produktionstechnik Aurelia Bergs. Alle Jahre wieder im März wird der Themenkomplex Entgeltgleichheit auf die Tagesordnung gebracht. Zum einen wird am 8. März schon seit über 100 Jahren der Internationale Frauentag zelebriert. Zum anderen wird seit einigen Jahren der Equal Pay Day dieses Jahr am 20. März bundesweit veranstaltet. Trotz über 100-jährigem Kampf für die Rechte der Frauen sieht es bei der Bezahlung von Frauen immer noch recht düster aus. Auch 2015 liegen die Frauengehälter im Durchschnitt 22% unter den Gehältern der Männer. Anders ausgedrückt, Frauen müssen 2015 bis zum 20. März arbeiten, um dasselbe zu verdienen wie Männer im Jahr 2014. In der heutigen Sendung möchte ich hinterfragen, woran es hapert, die Entgeltgleichheit flächendeckend durchzusetzen. Warum gibt es überhaupt eine Entgeltungleichheit zwischen Männern und Frauen? Warum tut der Gesetzgeber nichts dagegen?
Zunächst einmal denke ich, dass es wichtig ist, zwischen Entgeltungleichheit und Entgeltdiskriminierung zu unterscheiden. Bei mittelbarer Entgeltdiskriminierung, die durch geschlechtsneutral formulierte Vorschriften oder Kriterien entstehen kann, ist es im engeren Grenzen möglich, dass Entgeltunterschiede da sind, die sachlich gerechtfertigt und rechtlich zulässig sind. Eine Lohnlücke ist nicht automatisch mit Diskriminierung gleichzusetzen. Auch auf der betrieblichen Ebene kann es möglich sein, einen Gender Pay Gap von 23% zu haben, ohne dass diskriminiert wird. Zum Beispiel dann, wenn der Entgeltunterschied zwischen den Geschlechtern darauf beruht, dass Männer höherwertige Tätigkeiten als Frauen verrichten, die aber fair bewertet und bezahlt werden. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass eine Entgeltdiskriminierung gegeben ist, wenn die Lohnlücke aber 0% beträgt, weil dieser Indikator mittelbare Diskriminierung nicht abbilden kann. Warum gibt es jetzt nun Entgeltungleichheit? Über drei Ursachenkomplexe sind sich Wissenschaft und Politik weitgehend einig. Zum einen die Bildung und horizontale bzw. vertikale Segregation, wie es genannt wird, die familienbedingte Erwerbsunterbrechung und Reduzierung und zum dritten die Lohnfindung. Obwohl Frauen und Mädchen in den letzten Jahren und Jahrzehnten bei der Bildung immer mehr aufgeholt haben und inzwischen die Jungen und Männer überflügeln, konzentrieren sie sich immer noch auf eine begrenzte Anzahl von Berufen und Branchen, wie zum Beispiel im Gesundheits- und Sozialwesen, Erziehung, öffentliche Verwaltung, Einzelhandel, Hotel- und Gaststättengewerbe. Außerdem konzentrieren sie sich auch auf eine Handvoll typischer Frauenberufe, die Tätigkeiten meistens ohne Aufstiegsmöglichkeiten beinhalten, wie Pflegekräfte, Friseurinnen, Verkäuferinnen, Sekretärinnen oder Berufe, die als Assistenzberufe konzipiert sind, wie zum Beispiel Arzt- oder Zahnarzthelferin, Anwalt- und Notargehilfin. Das ist die sogenannte horizontale Segregation, von der in der Wissenschaft die Rede ist. Die vertikale Segregation konzentriert sich auf die geringe Repräsentanz von Frauen auf hochbezahlten Führungspositionen. Der Begriff geht aber noch weiter als das, was wir unter dem Phänomen der gläsernen Decke kennen. Er weist auch darauf hin, dass diejenigen Frauen, die eine Führungsposition innehaben, deutlich weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen in vergleichbaren Positionen. Der zweite Ursachenkomplex, die familienbedingte Erwerbsunterbrechung und Reduzierung.
Und warum tut der Gesetzgeber nichts dagegen?
In meiner Untersuchung habe ich herausgefunden, dass die An- bzw. Abwesenheit des politischen oder auch wirtschaftlichen Umsetzungswillens und die Klientelpolitik, die dahinter steckt, eine wesentliche Rolle spielt. Bei der Umsetzung einer Norm kann vor allem der Einfluss der Parteien beschleunigend oder verzögernd wirken. Außerdem gibt es immer noch ein großes Desinteresse und eine große Uninformiertheit auf allen Ebenen und bei allen beteiligten Akteuren.
Eigentlich gibt es genug Gesetze und Richtlinien, die Entgeltungleichheit oder Entgeltdiskriminierung verbieten würden. Da wundert es aber, dass nahezu unverändert in Deutschland der geschlechtsspezifische Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen sich zwischen 22 und 23% bewegt. Und das seit über 10 Jahren. Gibt es denn Überwachungsfunktionen oder Kontrollen, ob die bestehenden Gesetze auch angewendet werden?
Zuerst im AGG gibt es noch nicht einmal eine konkrete Sanktion, geschweige denn eine Sanktionsinstanz. Die Antwort lautet also nein. Bisher ist das Entgeltgleichheitsprinzip eher ein Law in the Books, ein Gesetz in den Büchern bzw. ein Prinzip ohne Praxis, wie es in der Literatur heißt. Das ist auch genau der Punkt, der mich so interessiert hat, an dem ich mich gestoßen habe und der den Anlass für meine Untersuchung gab. Es gibt, wie Sie schon sagen, die Gesetze, die betreffenden Gesetze sowohl in Deutschland als auch in der EU. Die Basis ist quasi schon vorhanden. Seit auf der EU-Ebene seit 1957. In Deutschland im Prinzip seit Inkrafttreten des Grundgesetzes.
Das ist ja schon ziemlich lang.
Genau. Daraufhin habe ich mir die Frage gestellt und darauf mündete dann auch meine Untersuchung, warum also erfolgt in Deutschland keine rechtliche Durchsetzung der existierenden Gesetze zur Verhinderung von Entgeltungleichheit. Aus dieser Frage habe ich dann auch meine Hypothesen abgeleitet, die sich damit beschäftigt haben, warum die bestehenden Gesetze von Arbeitgebern oder Unternehmen übertreten bzw. missachtet werden, warum der Gesetzgeber das Gesetz nicht wirkungsvoller durchsetzt, warum die Gewerkschaften sich nicht stärker für die Durchsetzung des Prinzips einsetzen und warum die Betroffenen ihr Recht selber nicht mobilisieren.
Und was sind die Gründe für die mangelnde Durchsetzung all dieser Gesetze?
Im Laufe meiner Untersuchung kam mir das Bild einer Mauer in den Sinn. Ich finde, es verdeutlicht die Situation sehr gut. Die sogenannte Blockademauer bei der Durchsetzung beruht meiner Ansicht nach auf vier Hauptfaktoren. Die vorprogrammierte Unwirksamkeit des Gesetzes, die Unwissenheit auf allen Ebenen in Bezug auf das Problem im Allgemeinen und zur Problemlösung im Speziellen, den Unwillen zu handeln, welcher sich insbesondere als fehlender politischer Wille bei den verantwortlichen Akteuren äußert, sowie das Unvermögen zu handeln im Sinne eines unzureichenden Durchsetzungsvermögens. Daher gehe ich davon aus, dass die Gründe für die mangelnde Durchsetzung des Entgeltgleichheitsprinzips in Deutschland in einem vielschichtigen Geflecht zu finden sind. Irgendwo zwischen schlafendem Recht, konkurrierenden Interessen, egoistischer Klientelpolitik, ängstliche Handlungsstarre, asymmetrischen Machtstrukturen und politischem Desinteresse.
Also das volle Spektrum. Ja, nichts ändern. Wir wollen alles beim Alten lassen.
Leider ja.
Blockademauer klingt ja noch schlimmer als die gläserne Decke, von der immer berichtet wird, wenn es um Führungsposten geht, die für Frauen nicht erreichbar sind. Durch eine gläserne Decke kann man ja wenigstens noch durchschauen, so wie Märchen in den gläsernen Sarg. Was einem denn überhaupt fehlt?
Ich habe ja die Hoffnung, dass diese Mauer, die ich sinnbildlich beschreibe, entweder Stein für Stein abgetragen wird, also ein Aspekt nach dem anderen angegangen, oder der Mörtel, worunter ich die Geschlechterrollenstereotypen-Vorstellung in den Köpfen verstehe, anfängt zu bröckeln, oder dass vielleicht doch irgendwann die Abrissbirne kommt, damit meine ich die europäische Ebene, von der gerade im Gleichstellungsrecht eine Vorreiterrolle ausgeht, die häufig Impulsgeberin ist und dadurch, dass sie dann eine Richtlinie erlässt, die Nationalstaaten gezwungen werden, sich zu bewegen und Gesetze zu ändern und zu ergänzen.
Die Gesetzeslandschaft, sowohl in Europa als auch in Deutschland, ist reich bestückt mit Paragraphen, die die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen regeln. Regeln sollten, denn die Realität sieht anders aus. In Deutschland verdienen Frauen seit über 10 Jahren unverändert 22-23% weniger als die Männer. Es gibt zwar viele Gesetze, aber keinerlei Kontrollen, ob unsere Gesetze umgesetzt und eingehalten werden. Unsere Gesetze sind reines Law in the Books, also reine Paragraphen in den Gesetzbüchern, deren Anwendung weder überwacht noch bei Überschreitung sanktioniert werden. Nach der Pause hören wir von Marie-Christine Fischer, welche Ursachen und Gründe es für die Unterbewertung von frauentypischen Tätigkeiten gibt.
Jede ehrliche Arbeit hat den gleichen sittlichen Wert und Anspruch auf angemessenes Entgelt. Männer und Frauen erhalten für gleiche Arbeit gleichen Lohn. Artikel 168, Bayerische Verfassung.
Lora München 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Entgeltgleichheit. Meine Interviewpartnerin ist die Politikwissenschaftlerin Marie-Christine Fischer. Wir haben gehört, dass wir zwar zig Gesetze in Deutschland haben, aber bei diesen Gesetzen ist die Unwirksamkeit vorprogrammiert. Es besteht ein Geflecht von Ursachen und vielfach fehlt leider der Wille zu handeln. Im Folgenden wollen wir uns ansehen, warum frauentypische Tätigkeiten unterbewertet sind. Wenn man bei Gehaltsunterschieden zwischen Männern und Frauen Differenzen von über 20% anspricht, dann bekommt man stereotyp die Antwort, Frauen machen ja ganz andere Arbeiten als Männer. Das mag ja vielleicht sogar stimmen, nur wer bewertet denn die Arbeiten und die Arbeitsplätze? Und warum werden sogenannte frauentypische Tätigkeiten generell unterbewertet?
Wer bewertet? Das ist eine gute Frage. Meiner Ansicht nach ist es die Aufgabe der Tarifparteien, Arbeitgeber, Betriebsräte, Personalräte und Gewerkschaften. Das Problem bzw. die Schwierigkeit ist bei diesem Punkt, ein breiter Teil der Bevölkerung ist von der Geschlechtsneutralität tariflicher und betrieblicher Entgeltregelung überzeugt. Deshalb fällt es der breiten Öffentlichkeit auch so schwer, mittelbare Diskriminierung zu erkennen und anzuerkennen. Ein zweiter Punkt ist ganz klar, dass Frauen heute öfter in Branchen und Betrieben arbeiten, in denen es keine Tarifverträge gibt oder in denen Niedriglöhne gezahlt werden. Das führt dann in der Konsequenz zu einer systematischen Unterbewertung von Frauenarbeit. Was ich hier ganz deutlich sagen will, Lohnfindung verläuft keineswegs geschlechtsneutral. Die B- und Entwertung vollzieht sich anhand geschlechtlich konnotierter Arbeitsinhalte. Das führt dazu, dass personenbezogene, fürsorgende Dienstleistungen, die wegen ihrer Nähe zur mütterlichen Familienarbeit als weiblich verstanden werden, aber auch kundenorientierte Tätigkeiten wie Beratung, Vermittlung und Verkauf in dieses Schema fallen, ebenso wie haushaltsnahe oder erzieherische Tätigkeiten. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist meiner Meinung nach die fehlende Anerkennung von Gleichwertigkeit. Ein häufiges auftretendes Beispiel ist die Unterbewertung von Arbeits- und Tätigkeitsprofilen. Wesentliche Bewertungsmerkmale von frauendominierten Tätigkeiten wie psychosoziale, nervliche oder emotionale Belastungen werden oft nicht in die Entlohnung, das heißt über Zulagen, mit einbezogen.
Warum werden oftmals psychosoziale oder nervliche Belastungen nicht als Merkmale bzw. Faktoren in die Arbeitsplatzbewertung und somit auch in die Entlohnung mit einbezogen? Körperliche Arbeit, Muskelarbeit oder auch Lärm, Geruchsbelästigung und so weiter werden hingegen mit einbezogen und höher bewertet als Arbeit am Menschen. Muskeln braucht man aber heute kaum noch. Dafür gibt es Maschinen.
Muskelkraft wird schon bewertet, nur anders als bei Männern oder bei typisch männlichen Jobs. Es geht hier um die Wertigkeit, um die Gleichwertigkeit von Tätigkeiten. Das ist einer der Knackpunkte, wenn es um Entgeltungleichheit und Arbeitsbewertung geht. Eine Bewertung, eine Beurteilung, das geht immer nur über den Vergleich. Aber wer will oder wer soll das entscheiden? Und wie? Wie soll der Wert von Arbeit festgelegt werden? Anhand moralischer, ethischer oder gesellschaftspolitischer Maßstäbe? Oder soll der Markt das regeln? Das ist eine Glaubensfrage. Meiner Meinung nach stellen Arbeitsbewertungssysteme auch immer ein Abbild des Geschlechterrollenverständnisses einer Gesellschaft dar. Ich denke, psychosoziale bzw. nervliche Belastungen, die Arbeit am und mit Menschen, sollte auf jeden Fall honoriert werden. Das heißt auch über Entgelt und über Zuschläge. In unserer Gesellschaft ist es so, dass gerade die Wertschätzung über Geld, über die Bezahlung von Entgelt erfolgt. Nicht ohne Grund steigen meiner Meinung nach die Fälle von Burnout und Depression, weil die Belastung in bestimmten Berufen da ist. Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen in der Altenpflege und so weiter. Hier sind wir jetzt mitten in der Frage der Arbeitsbewertung bzw. der Arbeitsbewertungssysteme.
Ja, nun gibt es ja bestimmt in jeder Branche Systeme, wie die Arbeit bewertet wird. Welche Rolle nehmen denn diese Arbeitsbewertungssysteme ein?
Bewertung ist grundsätzlich subjektiv. Wir können nur versuchen, nach und nach Probleme bzw. Veränderungen in der Arbeitswirklichkeit auch in die Bewertungssysteme zu übertragen, in die Tarifverträge mit einzubauen. Manche Tarifverträge sind tatsächlich noch aus den 1950er Jahren und sicher auch mit den stereotypen Rollenbildern im Hintergrund. In diesem Zusammenhang spielen natürlich die Gewerkschaften eine besondere Rolle. Die sind immer noch traditionell männlich dominierend besetzt. und interessieren sich deshalb nicht selbstverständlich für Gleichstellungsthemen und Gleichberechtigung. Aber auch hier muss man einen Unterschied machen. Es kommt darauf an, welche Gewerkschaft gerade im Fokus steht. Die Sache mit der Gleichwertigkeit ist immer noch eine große Herausforderung, die sich letztendlich nur durch Vergleiche von bestimmten Arbeitstätigkeiten durch analytische oder durch summarische Arbeitsbewertungsverfahren lösen lässt. Wenn sich etwas ändern soll, und da sind wir dann wieder bei dem Willen zur Veränderung, der politische Wille, welcher oder wessen Interessen werden hier vertreten? Wenn man nämlich da an einer Ecke anfängt, hängen da vielleicht 5 andere Dinge mit dran. Es ist insgesamt ein sehr komplexes Flechtwerk, was schwer zu durchblicken und zu verändern ist. Deshalb fällt es den Tarifparteien auch so schwer, die Bewertungssysteme neu zu gestalten, weil immer darauf geachtet werden muss, keine Gruppe zu benachteiligen und darauf, dass keine zusätzlichen Kosten entstehen. Außerdem würde die Neugestaltung der Bewertungssysteme eine gewisse Selbsterkenntnis und vor allem auch eine Selbstkritik von den Tarifpartnern erfordern. Das sind unter anderem Ergebnisse aus meiner Untersuchung, aus den Expertinnen-Interviews, die ich geführt habe. Ein anderer, nicht zu unterschätzender Aspekt ist dann auch die Frage, ob das Potenzial in einem Arbeitssektor, in einer Branche besteht, um Druck auszubauen, um Druck auszuüben. Da hat natürlich die Industriebranche weitaus größeres Potenzial als zum Beispiel die Pflege-, Gesundheits- oder Betreuungsbereich. Da stellt sich dann immer die Frage bei den Beschäftigten, können wir alte, kranke, pflegebedürftige Personen oder Kleinkinder einfach so sich selber überlassen, um zum Streik zu gehen? Da ist natürlich kaum Drohpotenzial dahinter.
Gibt es überhaupt objektive und neutrale Bewertungssysteme?
Nein, die Bewertungssysteme können gar nicht objektiv sein. Es sind immer Wertungen. Wir können immer nur versuchen, Stückchen für Stückchen an das Ideal der Objektivität heranzukommen. Uns immer wieder zu überlegen, in welcher Gesellschaft wir arbeiten. Zu aktualisieren, was ist zeitgemäß, was stört uns vielleicht an dem alten System. Ich spreche hier von einer permanenten Evaluierung. Aber da müsste man sich bewegen. Denn Veränderungen erfordern Aufwand, Umdenken, Kreativität. Ich denke da an den Werbespot eines Automobilherstellers, der von Umparken im Kopf spricht.
Gibt es denn schon Ansätze für neue, modernere Arbeitsbewertungssysteme?
Die gibt es tatsächlich. In Großbritannien, Schweden und Finnland wurden sehr positive Erfahrungen mit dem Hinwirken auf diskriminierungsfreie bzw. freiere Bewertungssysteme gemacht. Auch in Belgien gibt es eine lange Tradition von diskriminierungsfreien, in Anführungszeichen, Bewertungssystemen und Eingruppierungen. Vor über 20 Jahren hat die damalige belgische Regierung die Verantwortung für das Thema Entgeltgleichheit übernommen und die Tarifpartner zur Zusammenarbeit angeregt. Und das Resultat lässt sich heute unter anderem in einer Lohnlücke von 9% ablesen. Außerdem gibt es Berichte über neuartige Initiativen, zum Beispiel aus Finnland oder Norwegen. Die finnische Regierung hat ein Verfahren eingerichtet, bei dem ein bestimmter jährlicher Betrag in einen sogenannten Gleichstellungstopf fließt. Der soll dazu dienen, das Entgelt von kommunalen Beschäftigten in hochqualifizierten weiblichen Niedriglohnbereichen, wie zum Beispiel dem Gesundheitswesen, aufzustocken. Und in Norwegen wurde in Tarifverhandlungen 2010 eine Tariferhöhung von 3,3% für den öffentlichen Dienst, insbesondere für frauendominierte Berufe, beschlossen.
Da war jetzt aber kein einziges Beispiel aus Deutschland dabei.
Das stimmt wohl.
Frauen arbeiten aber nicht nur in frauentypischen Berufen, sondern durchaus auch in hochqualifizierten Männerberufen. Aber auch da gibt es Entgeltungleichheit. Wie kann es dazu kommen?
Grundsätzlich lässt sich zwischen Entgeltdiskriminierung und Beschäftigungsdiskriminierung unterscheiden. Nicht jede geschlechtsbezogene Diskriminierung ist gleichzeitig eine Entgeltdiskriminierung.
Und was ist der Unterschied zwischen Entgeltdiskriminierung und Beschäftigungsdiskriminierung?
Beschäftigungsdiskriminierung greift sehr viel weiter und sie umfasst beispielsweise die Diskriminierung von Frauen bei Beförderung, beim beruflichen Aufstieg, bei der beruflichen Weiterbildung oder der Arbeitszuteilung. Das Ziel bei der Bekämpfung von Beschäftigungsdiskriminierung ist die Herstellung von Chancengleichheit. Bei der Bekämpfung der Entgeltdiskriminierung ist das Ziel die Entgeltgleichheit. Entgeltdiskriminierung liegt dann vor, wenn Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Tätigkeit im Sinne von Grundentgelten, Zeitentgelten, Leistungsentgelten sowie Entgeltbestandteilen wie Prämien oder Zulagen benachteiligt werden.
Während ich bei einer Beschäftigungsdiskriminierung noch eher individuell intervenieren kann, wenn ich keine interessanten Aufgaben bekomme und sehe, dass die anderen die spannenderen Aufgaben zugeteilt bekommen, kann ich bei einer Entgeltdiskriminierung sicherlich als Individuum, also als Arbeitnehmerin, eher weniger unternehmen. Man weiß ja schlichtweg nicht, was ein anderer für seine Arbeit als Entgelt bekommt. Wie kann ich rausbekommen, was der Kollege verdient, der meiner Meinung nach ähnliche oder vielleicht sogar vergleichbare Arbeiten macht wie ich?
Das ist schwierig. Ich würde zunächst versuchen, mit der oder dem Betreffenden zu reden, durch verschiedene Unterhaltungen mit Kolleginnen und Kollegen zu versuchen, so viele Informationen wie möglich zu bekommen. Das Problem ist dabei, und das ist wieder so typisch deutsch, dass es immer noch ein existierendes Tabu bezüglich des Themas Entgelt in den Unternehmen gibt. Das typische über Geld spricht man nicht. Und außerdem denken viele, dass sie das gar nicht dürfen, weil sie im Arbeitsvertrag vielleicht so eine Klausel unterzeichnet haben. Aber genau diese Verschwiegenheitsklausel in den Arbeitsverträgen ist ungültig. Das hat ein Gericht im 2009 in einem Urteil wirklich auch deutlich gemacht, dass diese Klausel nichtig ist, gerade auch mit der Begründung, dass sie den Arbeitnehmer daran hindert, Verstöße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz in Bezug auf die Lohngestaltung gegenüber dem Arbeitgeber erfolgreich geltend zu machen. Damit sind wir auch wieder beim Thema Unwissenheit. Wir sind oftmals im Stadium des Aufklärens, Informierens, Sensibilisierens und so weiter. Ich denke mal, viele haben sich über gerade dieses Thema Entgeltgleichheit wenig Gedanken gemacht. Wenn ich einen konkreten Verdacht habe, könnte ich, je nachdem in welchem Betrieb ich arbeite, mit meiner Gleichstellungsbeauftragten, mit der Frauenbeauftragten sprechen. Eine andere Möglichkeit wäre, zum Betriebsrat, zum Personalrat zu gehen oder auch mich an meinen Vorgesetzten zu wenden, wenn das Vertrauen da ist. Der letzte Schritt, meiner Meinung nach, wäre, wenn ich fundierte Unterlagen habe, damit zu einem Anwalt zu gehen. Auf der anderen Seite gibt es verschiedene Instrumente, die sich auch für Betriebe eignen, wie zum Beispiel EG-Check von Karin Thondorf und Andrea Jochmandöll, was sie gerade aktualisiert haben, oder auch das Instrument LOGIP-D, was vom Bundesfamilienministerium unterstützt wird.
Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen haben eine lange Tradition, die auch jahrzehntelang in unseren Gesetzen abgebildet war. Jahrzehntelang wurde daran nicht gerüttelt. Erst mit zunehmender Erwerbstätigkeit von Frauen wird erkannt, dass Lohnunterschiede zu einer Entgeltdiskriminierung führen. Arbeiten, die Frauen verrichten, werden anders bewertet als Arbeiten, die Männer verrichten. Mittlerweile fordern Expertinnen und Verbände sogar ein effektives Gesetz zur Durchsetzung der Entgeltgleichheit. Welche Möglichkeiten es gibt, Rechte einzuklagen, darüber sprechen wir nach der Pause mit Marie-Christine Fischer.
Seit 1993 ist Lora München ein politisch unabhängiges und nicht kommerzielles alternatives Wortradio für München und Umgebung mit den Schwerpunkten Soziales, Lokales, Ökologie, Eine Welt und Multikulturelles Miteinander. Lora München versteht sich nach Satzung, im Programmangebot und in der ehrenamtlichen Ausrichtung als Bürgerradio bzw. als Forum für gesellschaftlich engagierte lokale Initiativen, Organisationen, Institutionen und im Sendegebiet lebende Menschen. Über 200 ehrenamtliche Mitarbeiter in über 30 Redaktionen bemühen sich tagtäglich, kritische Gegenöffentlichkeit herzustellen. Lora München sieht seinen besonderen Auftrag darin, diesen Gruppen und Menschen die Möglichkeit zu bieten, ihre Ziele und ihre Arbeit im Radio darzustellen, sowie ihre Sichtweisen und ihre Themen im Medium Radio zu präsentieren. Um aber unsere Arbeit wie gewohnt fortsetzen zu können, brauchen wir dringend neue Mitglieder und Spender. Eine Mitgliedschaft im Lora Förderverein kostet 40 Euro im Jahr. Und natürlich freuen wir uns auch über Spenden. Mehr Infos unter lora924.de oder unter der Telefonnummer 089-480-2851. lora924.de oder 089-480-2851.
Wir sind zurück bei Arbeitswelt im Wandel, heute mit dem Thema Entgeltgleichheit. Meine Interviewpartnerin ist die Politikwissenschaftlerin Marie-Christine Fischer aus Bonn. Das Streben nach Entgeltgleichheit ist eine der ältesten und bisher immer noch unzureichend gelösten Herausforderungen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten. Schon vor über 50 Jahren wurde das Problem erkannt. Inzwischen wäre also genug Zeit vergangen, um nach Gründen und Ursachen zu forschen, Theorien aufzustellen und Erklärungen zu finden, um das abzustellen. Doch geschehen ist wenig. Welche Gründe werden denn heute vermutet, warum sich so ausdauernd nichts an der Situation der Entgeltungleichheit ändert?
Das, was ich durch meine Untersuchung herausgefunden habe, ist eine Kombination aus Nichtwissen, Nichtwollen, Nichtkönnen und Nichtwissenwollen. Nichtwissen betrifft nicht nur die Arbeitgeber und die Tarifparteien, sondern auch die Frauen selber. Nicht wollen geht davon aus, dass es inzwischen relativ wahrscheinlich ist, dass Tarifparteien über das Thema informiert sind, zumindest oberflächlich. Wobei aber zumindest auf der Arbeitgeberseite und zum Teil auch auf der gewerkschaftlichen Seite, je nach Gewerkschaft wieder, kein Wille da ist, das Prinzip durchzusetzen. Die Gründe sind hier unterschiedlich. Die Arbeitgeber befürchten, dass ihnen dadurch höhere Kosten entstehen und die Gewerkschaften müssten sich unterschiedlichen Interessenlagen in der Mitgliedschaft stellen. Hier sind wir wieder bei Interessenkonkurrenz und Klientelpolitik. Nicht können setzt voraus, dass Mann oder Frau weiß, worum es geht und das Prinzip auch durchsetzen will. Aber die eigene Durchsetzungskraft dazu nicht reicht. Wie es oftmals Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte, Vereine, Verbände und jede Einzelne selber erleben, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen. Nicht wissen und nicht wollen sind zwei der Hauptgründe. Daher liegt die Kombination der beiden Faktoren nahe. Dieses nicht wissen wollen. Ein weiterer Faktor, bei dem ich den Einfluss, den er auf die gesamte Problematik hat, nicht einschätzen bzw. nicht messen konnte, sind die Geschlechterrollenstereotype, die immer noch in den Köpfen der Einzelnen vorhanden sind. Und die damit verknüpften Erwartungen an die Verhaltensweisen, an die Handlungen von Frauen und Männern im Erwerbsleben. Ich denke, es ist nicht zu unterschätzen, dass sie unterschwellig auch immer noch einen großen Teil unserer Entscheidungen mit beeinflussen.
Dass unsere Arbeitgeber nichts unternehmen, ich denke, dafür haben wir alle Verständnis. Die Arbeitgeber hätten ja massive Nachteile, wenn sie plötzlich an ihr weibliches Personal mehr Geld zahlen müssten als bisher. Also von dieser Seite wird niemals ein Vorstoß kommen. Es geht also nur, wenn Frau ihre Rechte einfordert, selbst einfordert. Warum klagen die betroffenen Frauen nicht?
Das ist eine gute Frage. Die Barrieren und Hemmnisse liegen vor allem in persönlichen Faktoren. Diese bilden sich häufig in psychischen oder psychologischen Hemmschwellen aus. Auch hier ist wieder eine große Unwissenheit und Unsicherheit vorhanden. Das zeigen die Beispiele, dass häufig Ängste bestehen in Bezug auf den Umgang mit Rechtsanwälten und dem Gericht. Dass es häufig Vorurteile, Vorbehalte oder sogar Misstrauen entgegengebracht wird, wie das gesamte Verfahren dann abläuft. Kann zu sprachlichen Defiziten kommen, Unkenntnisse in der Rechtssituation oder des Verfahrensablaufs, sowie das Unwissen über rechtliche Beratungs- und Handlungsmöglichkeiten. Dazu zählt vor allem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Prozesskostenhilfe, die vom Staat für Betroffene, welche die Kosten für Beratung und Gerichtsverfahren nicht selber tragen können, übernommen wird. Aber auch hier möchte ich anmerken, dass es nicht für alle Fälle gilt, dass man sich da im Vorhinein gut beraten lassen sollte. Mehr Frauen sollten klagen, das auf jeden Fall. Auch auf der Grundlage des EU-Rechts, denn die momentane Rechtswirklichkeit sieht so aus, dass wir ein Individualklagerecht haben. Das heißt, jede einzelne Betroffene müsste im Zweifelsfall selber klagen. Aber ich würde keiner Frau blindlings dazu raten, einfach so in die Klage sich zu stürzen. Frauen sollten sich vorher sehr bewusst machen, was auf sie zukommen kann und wahrscheinlich auch wird. Die Risiken und Konsequenzen sind enorm. Der Rückhalt, insbesondere durch die Familie und den Freundeskreis, ist sehr wichtig, meiner Meinung nach. Denn in den meisten Fällen muss die Frau da alleine durch. Und ich möchte insbesondere davor auch warnen, dass es in Deutschland so gut wie gar keinen Viktimisierungsschutz gibt. Das heißt, die Konsequenzen, die sich für die einzelne Frau an ihrem Arbeitsplatz ergeben, möglicherweise durch Mobbing, Repressalien oder auch der Angst vor dem Jobverlust, sind immer noch ziemlich groß.
Jemand, der vermutet, dass er ungleich bezahlt wird, muss immer selbst individuell klagen. Warum können solche Klagen nicht irgendwelche Verbände, Gruppierungen, zum Beispiel Betriebsräte oder vielleicht sogar mehrere Frauen aus einer Firma gemeinsam machen?
Bisher sieht das AGG leider kein Sammel- oder Verbandsklagerecht vor. Das wird, zu Recht wie ich finde, von vielen Seiten als großes Hindernis bzw. als Barriere gesehen, selber das Recht mobilisieren zu müssen, weil Mann bzw. Frau dies dann immer alleine tun müsste. Deshalb ist dies auch eine der Forderungen für ein immer mal wieder im Raum stehendes Entgeltgleichheitsdurchsetzungsgesetz. Anmerken möchte ich hierzu dann noch, dass es bislang kaum Klagen auf Grundlage des AGGs zur Entgeltgleichheit gab. Es wäre eine wichtige Forderung bzw. ein wichtiger Aspekt für dieses Durchsetzungsgesetz, gerade auch in Bezug darauf, Sammel- und Verbandsklagerechte dort zu verankern.
Ist es nicht erstaunlich, dass es ein Gesetz wie das AGG, also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, gibt, aber keiner wendet es an, wenn es um Geld geht? Und wenn eine Frau den Verdacht hat, dass Männer für vergleichbare Tätigkeiten mehr bekommen, muss sie immer individuell klagen.
Wenn sie wirklich was erreichen möchte, die Kraft dafür hat und sich der Konsequenzen bewusst ist, dann ja. Bei der momentanen Gesetzeslage ja. Ich möchte hier niemanden leichtfertig zu einer Klage raten, aber dies ist im Moment der einzige Weg.
Im Betriebsverfassungsgesetz unter Paragraph 80 heißt es: Der Betriebsrat hat darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden. Betriebsräte sind also per Gesetz verpflichtet, darüber zu wachen, dass Gesetze eingehalten werden. Wie sieht das in der Realität aus, wenn es um Geld geht?
Die Personalräte bzw. Betriebsräte sind, ähnlich wie die Gewerkschaften, traditionell männlich geprägt. Das bricht jetzt erst mit der Zeit ein wenig auf, aber es bedeutet nicht, dass eine Betriebs- oder Personalrätin, nur weil sie eine Frau ist, sich automatisch für das Thema Entgeltgleichheit und dann noch einsetzt oder interessiert und dann auch noch dafür stark macht. Der Kampf um Entgeltgleichheit ist nicht immer angenehm, genau wie die Gleichstellungsarbeit generell. Aber auch hier, es herrschen immer noch eine große Unwissenheit und vor allem ein großes Desinteresse und auch die Befürchtung von Machtverlust, denn man müsste ja ein Stück vom Kuchen abgeben. Außerdem, was mir begegnet ist, werden immer wieder andere Themen vorgeschoben. Andere Themen sind wichtiger, eine Umstrukturierung eines Betriebes und andere Sachen. Mhm. Entgeltgleichheit kommt dann immer ganz zum Schluss.
Das kennen wir. Also die Arbeitgeber tun nichts. Die Betriebsräte tun nichts. Und die betroffenen Frauen trauen sich nicht zu klagen. Also wird sich nie was an der Situation der Entgeltungleichheit ändern.
Meiner Ansicht nach wird sich nur etwas ändern, wenn alle Beteiligten sich bewegen. Den schwarzen Peter jetzt dem einen oder der anderen zuzuschieben, führt zu nichts. In diesem Fall ganz konkret sehe ich die größte Herausforderung in dem, was ich in meiner Untersuchung mit der vorprogrammierten Unwirksamkeit des Gesetzes beschreibe. In der Literatur heißt es, dass die Probleme bei der Durchsetzung einer Norm daran liegen können, dass das Gesetz selber Unzulänglichkeiten aufweist. Der Gesetzgeber kann, etwa bewusst oder unbewusst, versäumt haben, wirksame Sanktionen zur Durchsetzung einer Vorschrift in das Gesetz aufzunehmen. Oder es gibt keine Sanktionsinstanzen. Ebenso kann eine mangelnde Überwachung eine Erklärung sein. Oder eine unklare und sich widersprechende Gesetzeslage. Dafür spricht bei der konkreten Situation hier, dass die Forderung nach einem separaten Entgeltgleichheitsdurchsetzungsgesetz überhaupt existiert.
Können wir das nochmal wiederholen? Entgeltgleichheitsdurchsetzungsgesetz, das ist genau. Ja schon schwierig über die Lippen zu bekommen.
Dafür spricht bei der konkreten Situation hier, dass die Forderung nach einem separaten Entgeltgleichheitsdurchsetzungsgesetz überhaupt existiert. Die verschiedenen Aussagen und Forderungen über bestehende Gesetzeslücken, fehlende Sanktionsinstanzen, ein nicht vorhandenes Sammel- und Verbandsklagerecht. In dem Gesetz wohnte meiner Meinung nach von vornherein eine absehbare Wirkungslosigkeit inne. Und das ist auch die Tatsache, dass das AGG bezüglich des Entgeltgleichheitsprinzips immer noch nicht mal auf dem Stand der Vorgängerregelung im BGB ist, was alleine schon gegen EU-Recht verstößt. Der Rechtsgrundsatz im AGG ist nicht ausformuliert. Es lässt sich also eine Verknüpfung zwischen der absehbaren Wirkungslosigkeit und der Ineffektivität des Gesetzes und der geringeren Rechtsmobilisierung herstellen. Bei diesem ganz konkreten Punkt, nämlich entweder bei dem bestehenden Gesetz nachzubessern oder ein neues zu schaffen, ist meiner Meinung nach der Gesetzgeber eindeutig in der Pflicht. Aber direkt dahinter, daneben dabei, stehen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Personalrat und Betriebsrat, Gewerkschaften, dem Ganzen eine höhere Priorität zuzugestehen. Der Druck muss durch das Gesetz kommen. Es soll und es darf kein zahnloser Tiger werden. Aber auch die Frauen selber sind in der Pflicht. Sie sollen klagen, wenn es ihnen möglich ist. Der vielbeschworene gesellschaftliche Wandel, auch noch ein Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Meiner Meinung nach sollte es zum sozial- oder gesellschaftlichen sanktionierten Verhalten werden. So nach dem Motto Entgeltungleichheit, Entgeltdiskriminierung, das ist pfui, das macht man nicht. Aber so eine Gesellschaft zu verändern, das kann Jahrzehnte und Jahrhunderte dauern. Wir dürfen nicht nachlassen und wir dürfen uns auch nicht auf dem ausruhen, was wir bisher erreicht haben. Ich denke, dass eines der nächsten großen Themen die Entgeltungleichheit werden wird.
Recht haben und Recht kriegen, das ist hier die Frage. Es gibt zwar seit 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz AGG, das sicherstellen soll, dass alle gleich behandelt werden. Aber wer definiert gleich? Wenn man ein Recht anwenden will, dann muss man es vor Gericht einklagen. Doch bislang gab es kaum individualrechtliche Klagen auf der Grundlage des AGGs zur Entgeltungleichheit. Ein Verbandsklagerecht zur Entgeltgleichheit gibt es nicht und somit sieht es momentan so aus, als würde alles beim Alten bleiben. Über Zukunftsideen und Wünsche sprechen wir mit Marie-Christine Fischer nach der Pause.
Eine Revolution hat ihre Geburtsstunde in dem Augenblick, wo irgendein öffentliches Unrecht in irgendeiner menschlichen Seele sich in Erkenntnis verwandelt.
Lora München hören Sie Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem empfangen Sie uns 24 Stunden im Internet-Livestream unter www.lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Entgeltgleichheit. Am Telefon spreche ich mit der Politikwissenschaftlerin Marie-Christine Fischer aus Bonn. Es gibt sie, die Entgeltungleichheit zwischen Männern und Frauen. Einmal im Jahr, am Equal Pay Day im März, wird sie angesprochen. Aber das war's auch schon. Die Arbeitgeber haben kein Interesse, etwas dagegen zu unternehmen. Warum auch? Würde ja Geld kosten. Billige Arbeitskräfte sind schließlich willkommen. Die Betroffenen, also die Frauen, müssten individualrechtlich gegen eine Entgeltungleichheit vorgehen, denn das geht nur über eine Klage. Und vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Der Ausgang einer Klage ist ungewiss, mit Kosten verbunden und nervenbelastend. Auch wenn so eine Klage gewonnen werden würde, wie würde sich der Arbeitgeber danach verhalten? In der Realität wird also nicht geklagt. Wer schiebt bei der Thematik Entgeltgleichheit? Reicht es, einmal im Jahr über Equal Pay zu sprechen?
Wer schiebt? Die Frauen, die vielen aktiven, engagierten und interessierten Frauen, die meist ehrenamtlich in Vereinen oder Verbänden engagiert sind, die vielen Gleichstellungsbeauftragten, wenn wir jetzt auch mal den öffentlichen Dienst mit einbeziehen. Und ob es reicht, nur einmal im Jahr über Equal Pay zu reden? Nein, natürlich nicht. Ich würde mir wünschen, dass es auch das Jahr über immer wieder Themen auf den Agenden der unterschiedlichen Akteure ist. Dass es auch in den verschiedenen Medien ausführlich und vor allem differenziert diskutiert und thematisiert wird. Dass laufend informiert, sensibilisiert, diskutiert und manchmal auch gestritten wird. Dass geguckt wird, wie sieht es ganz konkret in meinem Unternehmen, in meinem Betrieb aus? Was kann ich selber dafür tun? Und dann natürlich auch am Ball bleiben und Veränderungen beobachten und begleiten. Den Betriebs- oder Personalrat mal darauf ansprechen. Druck machen von allen Seiten, das würde ich mir wünschen.
Bisher schieben lediglich die Frauen. Tarifverhandler, darüber haben wir bereits gesprochen, sind aber nach wie vor die Männer. Von dieser Ecke wird sich eher nichts ändern. Was halten Sie von der Quotendiskussion? Würden Quoten in den Führungsetagen auch die Gehälter in den unteren Rängen verändern?
Es ist ein wichtiges, ebenso wichtiges Thema wie Entgeltgleichheit. Ich bin für eine Quote und ich finde es schade und falsch, dass in der Diskussion gerne vergessen wird, dass zum Beispiel bei Auswahlentscheidungen Frauen bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt werden. Es ist ja nicht so, als ob man da die Putzfrau in den Vorstand holen würde. Das ist das eine. Ich denke, dass eine Quote notwendig ist, um die Frauen erstmal in die Führungsposition zu bekommen. Aber ich sage gleich dazu, dass ich auch dafür bin, das Ganze regelmäßig zu evaluieren und das Gesetz dann vielleicht nach 20, 30 oder auch 50 Jahren, wenn die Quote überall erfüllt ist und die Frauen in den Führungspositionen ganz selbstverständlich geworden sind, dann auch das Gesetz wieder zu lockern oder sogar ganz zu schaffen. Immer unter der Prämisse, dass die Quote bzw. das Ziel erfüllt wurde. Ich denke, anders wird es nicht funktionieren. Zu Ihrer zweiten Frage. Ich denke allerdings nicht, dass mehr Frauen in Führungspositionen etwas an den Gehältern in den unteren Etagen verändern würden. Es sei denn, sie würden sich ganz gezielt für Entgeltanalysen in den Betrieben einsetzen. Aber das halte ich eher für unwahrscheinlich.
Haben Sie irgendwelche Ideen oder Vorstellungen? Was könnte die Entgeltungleichheit zwischen Männern und Frauen in unserer Arbeitswelt abschaffen?
Die Frage ist ja eher, wie kann man bzw. Frau die Akteure einschließlich der Regierung dazu bewegen, sich ernsthaft mit dem Thema zu befassen und an wirklichen Lösungsstrategien zu arbeiten? Also wie lässt sich diese Blockademauer abbauen? Sicher ist nur, dass sowohl gegenseitige Schuldzuweisung als auch das grundsätzliche Ablehnen und Hin- und Herschieben von Verantwortung nicht dazu beitragen werden, das Problem zu lösen. Ebenso wird sich das Problem nicht von alleine lösen. Und abzuwarten, bis auch der letzte Skeptiker informiert und überzeugt ist, dann wird es zu spät sein und die Konsequenzen des Nichthandelns womöglich schon spürbar sein. Die Beispiele aus anderen europäischen Ländern zeigen, dass es durchaus Möglichkeiten und Ideen zur Verbesserung, wenn auch vielleicht nicht zur sofortigen und vollständigen Lösung gibt. Ich denke da zum Beispiel an die Einrichtung einer unabhängigen Stelle mit rechtlichen Befugnissen, Untersuchungen einzuleiten, an die man sich wenden kann, die dann auch bei den Betrieben nachprüfen können, ob der Verdacht, der besteht, bestätigt werden kann. Die Pflicht für Unternehmen, sogenannte Equal Pay Berichte zu fertigen, um Transparenz zu schaffen. Oder Regelungen, die die Sozialpartner verpflichtend stärker mit einbinden. Die Arbeitsbewertungssysteme haben wir schon angesprochen. Ich denke aber auch an eine Verknüpfung des Vergaberechts für öffentliche Aufträge mit einer Entgeltüberprüfung. Wichtig ist in meinen Augen vor allem auch die Definition bzw. die Festlegung des Begriffes der gleichwertigen Arbeit im Gesetz. Der Mindestlohn ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und natürlich darf die Öffentlichkeitsarbeit, Equal Pay Day, nicht nachlassen. Im Informieren, Sensibilisieren und zu diskutieren.
Wie lange wird es dauern, bis in Deutschland flächendeckend eine gleiche Bezahlung realisiert wird?
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass eine Professorin ausgerechnet hat, dass wenn wir mit der Gleichstellung so weitermachen wie bisher, wird es ungefähr 450 Jahre dauern, bis wir es geschafft haben. Jetzt neulich habe ich erst in der Wirtschaftswoche gelesen, dass da laut dem Global Gender Gap Report, den das Schweizer Wirtschaftsforum vorgestellt hat, es noch 81 Jahre dauern wird, bis Frauen und Männer am Arbeitsplatz gleichberechtigt sein werden. Ich meine, 81 klingt ja zumindest schon mal besser als 450 Jahre, aber trotzdem finde ich das zu lang. Mir ist durchaus bewusst, dass gerade Gleichstellungsthemen oftmals auch unbequeme Themen sind, dass der Weg steinig und mit vielen und langen Diskussionen verbunden ist. Aber ich denke auch, wir sollten hartnäckig bleiben. Und eben auch unbequem sein, wenn es notwendig ist. Bisher haben wir noch nicht alle Ziele erreicht. Wir sollten uns nicht auf den Lorbeeren der vorangegangenen Generation ausruhen, sondern uns selber unsere eigenen heute wichtigen Themen suchen und dafür kämpfen. Und ich bin davon überzeugt, eines der nächsten großen Themen wird bei der Gleichstellung eben die Entgeltgleichheit sein. Daher mein Appell an alle, die es hören oder auch nicht hören wollen und insbesondere an meine jüngere Generation, werdet aktiv, tut was. Wir haben es noch nicht geschafft und wir brauchen jeder Einzelne.
Also wenn nichts dazwischen kommt, dann hätten wir es so zwischen dem Jahr 2100 und 2500, je nach Prognose und Betrachtungsweise, dann endlich geschafft.
Vielleicht.
Zum Abschluss wollen wir auch von Ihnen noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Ich würde gerne damit schließen, indem ich darauf hinweise, dass Entgeltungleichheit meistens, auch in meiner Untersuchung, als ein Problem behandelt wird, dessen Lösung es bedarf. Wenn aber von Problemen die Rede ist, wird oftmals sehr schnell nach dem Schuldigen gesucht. Das ist aber meiner Meinung nach nicht zielführend. Ich habe im Fazit meiner Untersuchung auf das Beispiel von Politikerinnen und Politikern zurückgegriffen, die sich vor allem im Wahlkampf gerne mit dem Anspruch schmücken, zukunftsgewandte Politik zu machen. Meiner Ansicht nach braucht Mann und Frau, wenn sie die Zukunft gestalten wollen, neue Ideen und vor allem den Mut, diese auch gegen Widerstand durchzusetzen. Ohne große Umschweife wird häufig viel Geld in neue, innovative Technologien investiert. Aber bei neuen und innovativen Ideen stößt man hingegen oftmals auf Misstrauen, Skepsis und Ablehnung. Ich denke, das Streben nach der Durchsetzung tatsächlicher Entgeltgleichheit sollte weniger als Problem und mehr als Herausforderung begriffen werden. Denn eine Herausforderung bietet zugleich die Chance, die Zukunft durch eine innovative Idee zu prägen und zu gestalten. Und meiner Meinung nach ist gerade Gleichstellungspolitik innovative und zukunftsgewandte Politik.
Damit sind wir am Ende mit der Sendung Entgeltgleichheit. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an meine Interviewpartnerin Marie-Christine Fischer. Vielen Dank an Aurelia Bergs an der Produktionstechnik. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.